Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen und wir wollen heute eine neue Themenreihe beginnen. Und zwar geht es heute in dieser Themenreihe um die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung des Johannes. So, und deshalb habe ich gedacht, einfach jetzt so mit dem ersten Sendschreiben anzufangen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und deshalb wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was ist denn überhaupt mit der Offenbarung des Johannes? Und in meinen Gedanken, wie wir an dieses Thema rangehen, Marion, ich fand das sehr schön mit dem Knechten. Ich habe noch ein anderes aus Kolosser 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das möchte ich oben über alles drüber schreiben. Ja? Und ich wünsche mir, dass wir alle durch diese Themenreihe gestärkt und ermutigt werden, dass wir in Liebe zusammenhalten und dass wir immer mehr von unserem Herrn Jesus Christus verstehen. Ja, Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, Fragezeichen. Wer hat das so gehört schon? Ich denke jeder, dass man sagt, ja, auch Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln. Und das ist hochinteressant. Die Offenbarung wurde immer wieder unterschiedlich betrachtet. Ja. Einmal war die Offenbarung das absolut lesenswerteste Buch und auf der anderen Seite war es oft, das interessiert uns gar nicht. Gehört das überhaupt zur Bibel zu? Wobei, man muss ganz klar sagen, die Offenbarung war in jedem Kanon, wo das zusammengefasst wurde als Bibel, war sie enthalten. Egal, ob sie damals immer verstanden wurde oder auch nicht. So, aber was heißt denn jetzt überhaupt Offenbarung? Um direkt mal darauf zu antworten, Buch mit 7 Siegeln. Offenbarung, griechisch Apokalypsis, heißt in Wirklichkeit enthüllen, entblößen, offenbaren, kundtun. Also mit anderen Worten, es ist eben nicht dieses Buch mit den 7 Siegeln. Das kommt zwar in der Offenbarung vor, dass 7 Siegel an einem Buch geöffnet werden, aber Offenbarung heißt eigentlich, ich will euch zeigen, was kommt. Ich will euch kundtun. Ich will das enthüllen. Und von daher müssen wir uns vielleicht mal erst Gedanken darüber machen, wer hat denn eigentlich die Offenbarung geschrieben? Und da gibt es ja das eine oder andere, wo alte Zeugen was schreiben, aber am besten ist, wenn man in dieses Buch selbst geht und danach hat Johannes, Sohn des Zebedäus, der Jünger Jesu, diese Offenbarung geschrieben. Wann wurde die Offenbarung geschrieben? Habt ihr so ungefähr eine Ahnung? Es gibt 2 Verfassungszeitpunkte, die so die Runde machen. Das eine ist zur Zeit Neros, etwa 65 nach Christus. Dann gibt es aber das Problem, was dafür spricht, dass die Christen auch von den Juden verfolgt werden. Aber 95, da waren die Juden eigentlich selbst unter Verfolgung und dementsprechend ist nicht ganz klar, ob das wirklich sein kann. Oder 95 nach Christus etwa, zur Zeit von Domitian, dem Kaiser, da würde nämlich genau zu passen, wir kommen ja im Laufe der Sendschreiben noch nach Laodicea und im Jahre 60 ist übermittelt, dass in Laodicea ein großes Erdbeben war und die Stadt zerstört wurde und wurde dann aus eigenen Mitteln wieder aufgebaut. Aber dass das innerhalb von 5 Jahren ist, weil der Johannes von einem florierenden Handel und alles spricht, ist zu bezweifeln. Deshalb gehen die Ausleger auch immer wieder auf die Zeit zum Kaiser Domitian. Zum anderen war es bei Domitian, er war der Erste, der sich richtig als Gott verehren ließ. Und das passt auch wieder sehr gut in diese Zeit der Offenbarung, damit man da auch wieder das Verständnis dafür hat, die Christen wollten nicht vor dem Kaiser knien, sondern sie wollen nur vor Jesus knien und vor Gott. Und dementsprechend kamen sie da auch unter die Verfolgung. Dann die Frage, an wen wurde die Offenbarung geschrieben? Das schreibt der Johannes auch: Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. So, wer ist in der Geografie gut bewandert? Was ist es? Seht ihr ein bisschen was? Ihr seht die Insel Zypern, ja, unten so die großgestreckte, ja, und da, wo jetzt dieser rote, das rote Rechteck ist, das ist die Türkei oder ein Stück in der Türkei. Und wenn wir dieses rote Stückchen jetzt nochmal näher betrachten, dann sehen wir hier, da ist diese Ecke, wo Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea beheimatet sind. Und man sieht gleichzeitig auf diesem Bild noch Patmos, die Insel unten links, schön eingekreist. Ja, jetzt kommt die riesengroße Frage, wie ist denn die Offenbarung überhaupt auszulegen? Die Offenbarung soll den 7 Gemeinden, an die sie verfasst wurde, natürlich erstmal schnell vorgelesen werden. Und sie ist also direkt in diese Zeit der Verfolgung geschrieben worden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ja nicht nur diese ersten 7 Gemeinden Verfolgung hatten, sondern dass es auch bis heute ist. Und von daher, ich habe aus der Wupper Studienbibel den Kommentar von dem Adolf Pohl, der schreibt: Wer kein Verhältnis zum Leid hat, wird schwerlich Sinn haben für die Tiefe und Kraft der Offenbarung, die doch Zurüstung zum Leiden ist. Also mit anderen Worten, die Offenbarung soll die ganzen Gemeinden, auch bis heute, darauf einstellen, es wird Verfolgung geben, es wird große Schwierigkeiten geben, und da kann jeder in der Offenbarung sich das einfach mal durchlesen. Also ihr braucht so 1,5-2 Stunden Maximum, der Noah ist schneller mit dem Durchlesen. Dann könnt ihr mal die ganze Offenbarung im Zusammenhang lesen und dann merkt ihr, da gibt es also unterschiedliche Ecken drin, die einen an diese 7 Sendschreiben schreiben und dann geht es in den Himmel. Und das ist auch hochspannend, bis hin, wo dann die neue Erde und der neue Himmel geschaffen wird. Man kann das hier so ein bisschen versuchen, anhand dieser Skizze zu sehen. Ganz auf der linken Seite, was die Propheten sahen. Die Propheten konnten praktisch überall nur diese Bergspitzen sehen. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in den Bergen gewandert seid, dann hat man einen Berg oder einen Hügel vor sich und sieht schon irgendwo ganz in der Ferne ein Gipfelkreuz, aber wie viel Tal dazwischen ist, das sieht man nicht wirklich. Und wenn die Propheten, also die Geburt Jesu, Golgatha, alles gesehen haben, dann haben die vielleicht gar nicht gesehen, dass dann anschließend die Zeit der Gemeinde kam, weil die in einem Tal lag. Ja, und dann konnte der Johannes als der Prophet in diesem Fall dann nachher wieder den Antichristen sehen, ja, und das Reich Gottes, dieses tausendjährige Reich, die Vernichtung der Erde bis hin zu dem neuen Jerusalem. Aber die konnten nur oben über die Spitzen sehen. Und diese eigentliche Zeitausdehnung, das wissen wir nicht. Von daher sind wir, das ist unten mit diesen 2 Farben gezeichnet, Vergangenheit, Zukunft, wir sind in dieser Zeit der Gemeinde. Und dementsprechend müssen wir uns also ein bisschen gucken, was ist in der Vergangenheit gewesen, was ist in der Zukunft und wie können wir von dieser ganzen Prophetie für uns lernen, wie können wir gestärkt werden und wie können wir Jesus Christus als den Herrn immer mehr erkennen. Und deshalb 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und wenn wir das über diese Offenbarung drüber schreiben und genau das glauben, dass diese Offenbarung genau diesen Sinn hat, wie die ganze Heilige Schrift, wie die ganze Bibel, dann sind wir, glaube ich, auf diesem richtigen Weg. Dann habe ich bei dem Markus Voss noch eine schöne Grafik gefunden, die vielleicht auch spannend ist. Darum erscheint das Christentum mit der Zeit extremer. Ihr seht moralische Maßstäbe auf der einen Seite und den Zeitverlauf in der anderen Seite. Die Bibel, die ist immer gleich. Das Wort Gottes bleibt auf einer Ebene, die Moralvorstellungen sind gleich, die Aussagen bleiben gleich, weil Gott sagt ja, mein Wort bleibt bestehen. Aber die Gesellschaft, in der wir leben, die hat irgendwo einen moralischen Verfall, was an dieser rot gestrichelten Linie zu sehen ist. Also irgendwo ist die, wenn der moralische Verfall immer größer wird, dann wird dementsprechend der Unterschied zu dem Moralvorstellungen der Bibel und den Moralvorstellungen von unserer Gesellschaft immer größer. Und deshalb heißt es, das Christentum wird immer extremer. Aber auch das ist nur eine Frage der Sichtweise. Von daher, wir dürfen uns schon damit auseinandersetzen, wenn wir zu dem stehen, was in der Bibel drinsteht, dann wird es auch Anfeindungen geben. Ich wollte ja eigentlich gestern zum Marsch des Lebens nach Köln. Ich habe das leider nicht hingekriegt, weil ich gestern Morgen auf einmal flach lag mit Bauchschmerzen. Aber die Leute haben es da erlebt. Ja, bei den Kundgebungen, ich habe mir das so ein bisschen im Livestream noch angeguckt, da hörte man die Gegner immer wesentlich lauter, auch noch wie die eigentliche Kundgebung. Denn es waren tatsächlich wohl mehr Leute in der Gegendemo da, wie auf der eigentlichen Demo. Und da merken wir so ein Stück weit auch, was ist denn unsere Moralvorstellung? Wo ist denn bei uns Moral angesagt? Wie können wir auch das nach außen bringen? Aber ich war leider nicht da, konnte nicht sehen, wie die Leute reagiert haben. Es hätte mich sehr interessiert, aber was soll's? Aber es ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft auf einer Ebene steht und die Christen irgendwo auf einer ganz anderen Ebene. Jo, was ist das Ziel der Offenbarung? Die Offenbarung dient als Trost und Ermutigung. Sie zeigt, dass Gott eingreifen wird und Gottes Herrschaft über die Welt und die Geschichte durch Jesus Christus triumphal zur Vollendung kommt. Das ist so mal als Zusammenfassung. Also mit anderen Worten, die Offenbarung will uns eine Perspektive geben. Eine Perspektive in Richtung Ewigkeit. Und in dieser Perspektive kommt natürlich auch raus, dass Tod und Leben für jemanden, der an Jesus Christus glaubt, ganz andere Stellenwerte haben, wie jemand, der nur sich an dieses hiesige Leben klammern muss. Aber die Offenbarung will zeigen, wie Gott eingreift und wie Gottes Herrschaft über die Welt und die Geschichte durch Jesus Christus triumphal zur Vollendung gelangt. Das als Hinterkopfgedanke und so steigen wir jetzt einfach mal ein. Danke, Marion, dass du die ersten Verse auch schon gelesen hast. Für mich war immer wieder spannend, wenn man liest die Offenbarung des Johannes, dann denkt man ja, ach, das ist jetzt, was der Johannes gesehen hat. Ja, ist nur halb richtig. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus. Also nicht Johannes ist der Enthüller, sondern unser Herr Jesus Christus ist der Enthüller. Von wem? Von, oder von was? Was ihm Gott über die Zukunft gezeigt hat. Mit anderen Worten, Gott steht ganz oben. Jetzt könnte man ja fast meinen, das wäre jetzt hier so wie stille Post. Ja? Ihr kennt das alle, dieses schöne Spiel, man sagt irgendwo ein schwer kompliziertes Wort und dann wird das immer weitergereicht, jeder flüstert es dem anderen ins Ohr und nachher kommt irgendwas ganz anderes raus. Aber wenn Gott seinem Sohn Jesus Christus etwas zeigt über die Zukunft, dann ist es was ganz anderes. Dann können wir ganz sicher davon ausgehen, dass da nichts falsch verstanden wird, sondern dass ganz klar diese Zukunftsvision von Gott über unseren Herrn Jesus Christus, der einen Engel beauftragt, ja, ich lese einfach vor, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, also dem Herrn Jesus Christus, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Also Jesus schickt dann seinen Engel und der erzählt es dem Johannes oder zeigt es dem Johannes. Der nimmt ihn an die Hand und führt ihn mit. Was für mich jetzt auch wieder spannend ist, du hast jetzt gerade schon aus dem Jesaja von den Knechten gesagt, Jesus sagt da auch noch was zu. Nämlich in Johannes 15, Vers 15. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ja, also mit anderen Worten, nicht nur Knecht, sie haben sich alle als Diener bezeichnet. Und ich habe jetzt neulich in der Vorstellungsrunde habe ich auch gesagt, ich bin der Diener hier von allen, ja, als Gemeinschaftsleiter, weil Jesus sagt ja, wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Von daher ist das ganz klar, dass sich der Johannes natürlich auch als Diener beschreibt, ja, und dass er auch als Diener gesehen wird. Ja, deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihm die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. So, und dann geht's weiter. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Also, Jesus ist wieder derjenige, der erzählt und Johannes hat diese starke Funktion zu sehen und ja, sich an alles zu erinnern und das aufzuschreiben. Und jetzt eine super Sache für uns. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Also, wer ist von dem Johannes her als glücklich zu bezeichnen? Ich. Ich lese euch das vor. Ja? Ich werde als jemand hier erwähnt, der glücklich zu bezeichnen ist, wer aus dem Buch vorliest. Und wer ist noch glücklich zu preisen? Ihr. Ja? Weil ihr hört es. Und wisst ihr was? Es ist auch klasse. Ja? Es musste nicht jeder lesen können, um unter diese Verheißung, unter dieses Glücklichsein zu kommen. Denn das Vorlesen reicht aus für diese Seligpreisung. Und das finde ich so stark, dass damals in der Zeit, wo bestimmt nicht jeder lesen konnte und schreiben konnte, dass auch da schon dran gedacht wird. Und wir heute, wir dürfen einfach wissen, ey, auf dem Lesen dieses Buchs liegt eine Verheißung. Und deshalb die Empfehlung, ihr habt alle eine Bibel zu Hause. Wer keine hat, kann sich gleich bei mir melden, dem schenke ich sofort eine. Jeder, der diese Offenbarung liest, der ist glücklich zu schätzen. Der ist gesegnet, selig. Ja? Und das müsst ihr euch auch immer wieder so richtig im Kopf einbrennen. Auf dem Lesen dieses Buches liegt Segen. Denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Ha, ist gelogen, oder? Was ist denn bald? Kommt auf die Strecke an, ja, genau. Es gibt Leute, die sagen, ja, dieser Bald-Begriff, den kann man auch wieder mit dem Bibelvers nehmen, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre. Dann wäre vielleicht in Gottes Augen bald was ganz anderes wie in unseren Augen. Denn wer von euch lebt 1000 Jahre? Keiner, logischerweise. Ja? Der Mensch lebt maximal 120 Jahre und auch das ist eine riesengroße Ausnahme. Wenn Gott aber sagt, das wird sich bald erfüllen, da sind wir wieder bei diesen Propheten, die diesen Blick haben über das Tal drüber und sehen schon das Ziel vor Augen. Und ich glaube, dass das für uns einfach auch diese Möglichkeit ist, dieses bald ein Stück weit ja, zu verstehen. Und zwar steht ja außerdem in der Bibel, dass Gott Geduld hat mit den Menschen und dass er erst ja, in diesem Gemeindezeitalter die Vollzahl der Heiden zu sich bringen will. Also mit anderen Worten, es verzögert sich aus dem Grund vielleicht etwas, weil Gott noch mehr Menschen die Möglichkeit geben möchte, zu ihm zu finden. Ja, so, und von daher, dieser Begriff bald ist jetzt wieder ein bisschen abhängig von der Wegstrecke, die man geht, mit von dem eigenen Überblicken. Deshalb ist ein Rückblick auf das Leben für Noah zum Beispiel noch viel kürzer. Der guckt auf seine 11 Jahre des Lebens zurück. Ja? Und im Vergleich, wer ist der Älteste hier? Wilhelm, bist du das? Ja, wie alt bist du, Wilhelm?
Fast 90.
Ja, der guckt natürlich auf eine viel größere Ecke zurück. Und dementsprechend ist das bald für den Noah ein viel kürzerer Begriff wie für den Wilhelm, der ja, auf ein viel größeres Leben zurückblickt. Ja, bald wird sich das erfüllen. So, und dann geht's los. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Von den 7 Geistern vor seinem Thron. Wer ist denn der da war und der da ist und der da kommt? Wo kommt das zum ersten Mal in der Bibel? Das ist da, wo sich Gott dem Mose vorstellt. Ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Da kommt dieser Titel eigentlich schon raus. Und hier ist deshalb ganz klar, Gnade und Frieden, das ist das, was ich gerne auch am Anfang jeder Predigt für euch wünsche, ja, der kommt von dem einen Gott und von den 7 Geistern vor seinem Thron. Wer hat sich denn darüber schon Gedanken gemacht? Was sind denn die 7 Geister vor Gottes Thron? Weiß das jemand? Ich zeige es euch. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist das Erste. Der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind diese 7 Geister Gottes. Nachzulesen im Jesaja 11, Vers 2. Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ich glaube, wenn wir uns da Gedanken drüber machen, das sind im Endeffekt die Eigenschaften des Heiligen Geistes, der vor Gott ist, der mit Gott da ist, und zwar vor seinem Thron. Ja, und dann geht es weiter. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erstes von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Der regiert wirklich über sämtliche Herrscher dieser Welt. Ist uns das bewusst? Und da dürfen wir uns einfach auch wieder zeigen lassen von der Offenbarung. Das ist wirklich so. Ja, ob das ein Trump ist, ob das ein Merz ist oder wer auch immer, eigentlich regiert Gott. Aber jetzt kommt's, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ist euch das bewusst, dass Gott uns liebt? Das sollen wir gleich am Anfang dieses Buches der Offenbarung wieder ganz neu hören. Gott liebt dich. Und er hat durch sein Blut dich von deinen Sünden erlöst. Wir dürfen hingehen und dürfen nach dem Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 8 sagen, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut vergibt unsere Sünden, egal was gewesen ist, egal was wir getan haben, egal mit was wir zu unserem Herrn kommen. Er vergibt uns gerne. Und das kommt in dieser Einleitung. Und deshalb finde ich das wunderbar. Und jetzt geht's weiter. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Von wem ist hier die Rede? Von uns? Der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Da ist die Gemeinde gemeint. Da seid ihr mit gemeint. Ihr sollt mitherrschen in Gottes Reich. Ihr dürft Priester für Gott den Vater sein. Wie wird man denn Priester? Oder was ist die Aufgabe der Priester? Die Aufgabe der Priester ist, Opfer darzubringen, ins Heiligste zu gehen, um dort vor Gott einzutreten, für das Volk und für sich selbst. Mit anderen Worten, wir dürfen Fürbitte halten für uns als Gemeinde, dass jeder für den anderen Fürbitte tut. Und ihr dürft aber auch bitten für alle anderen Leute in eurem Dunstfeld, hätte ich jetzt fast gesagt, in eurem Umkreis, auf der Arbeit, in der Schule, ja, eure Nachbarn. Wir dürfen für sie alle eintreten vor Gott und dürfen vor Gott für sie beten, als Priester. Aber da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen im Alten Testament, wo die Priester eingesetzt werden. Und da kann man sehr schön auch von Priestern und Hohepriestern lesen. Ja, ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Das ist das, wo unser Herr das nochmal deutlich bestätigt. So soll es sein. So, und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird allen Völkern der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Er wird wiederkommen. Auch das hier wieder ganz, ganz deutlich bestätigt. Und Jesus kommt wieder. Da dürfen wir uns ganz sicher drauf verlassen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber er wird wiederkommen. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo wir in der Offenbarung wieder ganz neu drauf gestoßen werden. Die Offenbarung lädt dazu ein, die geschichtlichen Abläufe, die da drin stehen, auf uns heute 1:1 zu übertragen. Aber dann fängt man an zu rechnen. Das heißt, jetzt müsste es ja bald so kommen. Ja, und es gibt im Internet gerade so ein Datum, was überall wieder geteilt wird und wo jemand wieder meint, er müsste rechnen, der 23.09.25, dann kommt Jesus wieder. Also mit anderen Worten, ihr habt noch 2 Tage. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, aber so wirklich glaube ich nicht, dass man das errechnen kann, denn dafür sagt Gott, die Zeit und Stunde weiß niemand. Und es haben sich schon viele Leute ans Rechnen gegeben und haben sich verrechnet, weil Jesus immer noch nicht da ist. Von daher, wir wissen, er kommt wieder. Und deshalb seid bereit, seid wachsam, denn das ist unsere Aufgabe. Und wenn Jesus wiederkommt, dann will er uns als treue Diener empfinden oder vorfinden. Das ist das, was wir sein sollen. Wir sollen treu sein. Und darauf kommt es an. Ja, und wenn er auf den Wolken wiederkommen wird, dann erinnert uns das natürlich auch an die Himmelfahrt, wo Jesus auch in den Wolken aufgenommen wurde. Ja, und sein Anblick wird alle Völker der Erde in Angst und Schrecken versetzen oder in Schrecken und Trauer versetzen. Das wissen wir, wenn Jesus wiederkommt, das steht etwas weiter in der Offenbarung, dann wird es die ganze Menschheit mitkriegen. Dann ist ein Zeichen am Himmel und es ist unmissverständlich, jetzt ist er da. Und dann wird sich jeder vor ihm rechtfertigen müssen. Ja, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott der Herr. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Und das ist wieder der Punkt, wir dürfen mit diesem Gott, mit diesem großen Gott, der Ursprung und Ziel für alle Dinge ist, der ist, war und kommt, mit dem dürfen wir hier zu tun haben. Und das sollte uns ja begeistern. Das darf uns begeistern, weil dieser Gott kommt zu uns. Wir müssen nur hören. Wir dürfen uns nur ihm ausliefern. So, jetzt geht es nochmal weiter. Ich, Johannes, euer Bruder. Das ist eins der wenigen Male, wo Johannes sich selbst nennt. Wie hat er sich genannt im Evangelium? Der Jünger, den Jesus liebte. Ja, wenn er von sich sprach, sprach er immer von dem Jünger, den Jesus liebte. Ja, und hier sagt er sehr deutlich, ich, Johannes, euer Bruder. Mit anderen Worten, ich, Johannes, dann ganz klar, dann meint man nicht den Johannes Müller, sondern dann war das der Johannes, der damals überall bekannt war, der sein Alleinstellungsmerkmal hatte, ja, als Bruder, als Jünger Jesu. Und deshalb konnte er sagen, ich, Johannes, und jeder wusste, wer gemeint war. Und er ist auf der Insel Patmos. Patmos hat man eben gesehen. Ich bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr, um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Das ist genau der Punkt. Diese Gemeinden, wo wir ab nächste Woche drauf eingehen, die sind unter Druck, die sind in der Verfolgung. Und deshalb dürfen Sie genau diese Botschaft hier hören. Ja? Sie sind um Jesu Willen in Bedrängnis, aber Gott will Ihnen helfen und will Ihnen zur Seite stehen, unbeirrt durchzuhalten. Ja, und dann an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde der Johannes vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Ich hatte mir einen Moment überlegt, ob ich den Johannes bitte, jetzt hier so einen richtigen, vollen Posaunenklangton erschallen zu erlassen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn der Posaunenchor hier früher gespielt hat und dann haben sie sich hier oft noch zurückgehalten. Ich habe das immer mal wieder erlebt bei den Blasen draußen, wo dann so richtig gepustet wurde, besonders im Wäldchen am Pfingstmontag, da hatte die Lautstärke oft keine Grenze. Ja, also so richtig ein durchdringender Posaunenklang. Eine Stimme wie eine Posaune. Also der Dirk kann auch gut schreien. Er macht das immer auf dem Männerabend, wenn es darum geht, zum Essen einzuladen. Ja, guten Hunger, haut rein, alle Mann ran. Das ist schon laut, aber ich glaube, dass hier das noch eine ganz andere Dimension haben muss. Ja? Und diese Stimme sagt dem Johannes, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und der Johannes hört das hinter sich und dann dreht er sich logischerweise rum, wie wir uns alle rumdrehen würden, wenn wir auf einmal hinter uns was hören. Und dann müssen wir uns vorstellen, in diesem Rumdrehen, ja, das sieht er 7 goldene Leuchter. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr irgendwo seid und ihr dreht euch rum, man sieht als allererstes das, was hell ist. Folglicherweise, die sieben goldenen Leuchter ist das allererste, was der Johannes sieht. Die Erklärung von den sieben goldenen Leuchtern kommt gleich noch. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Der Menschensohn ist ja das bezeichnet der Daniel, den Herrn Jesus Christus, wenn er im Himmel kommt. Ja, der war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Dieses goldene Band, wir kennen dieses Band über die Brust, woher? Wenn hier unsere Monarchen auftauchen und in ihrer Prunkkleidung, ja, dann haben die auch immer hier so ein Band um die Brust. Ja? Müsst ihr mal drauf achten. Und hier dieses goldene Band für jemand, der als Herrscher auftritt. Das ist auch interessant, wenn wir Jesus als den lebendigen Herrn auf dieser Welt sehen, als Mensch, ist er was ganz anderes, wie wenn er in seinem Herrlichkeitsleib als der König auftritt. Und hier so dieses Gewand, was bis an die Füße reichte, und dieses breite goldene Band um die Brust, da kommt so ein bisschen etwas davon rüber, von diesem Anspruch auf Majestät, auf Herrlichkeit. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Diese schneeweiße Wolle, ein Zeichen der Reinheit. Ja, denn in diesem Herrn Jesus Christus, da gibt es kein Dunkel, kein Missverständnis. Da ist alles hell, sauber und Licht. Und wenn seine Augen lodernden Flammen gleichen, soll das heißen, er durchschaut alles. Ja? Er hat den Überblick, er weiß genau, was in dem Menschen steckt. Er kennt jeden Gedanken. Das ist auf der einen Seite erschreckend, wenn ich weiß, es ist jemand da, der jeden Gedanken von mir kennt, egal in welcher Situation ich bin. Aber auf der anderen Seite eine sehr schöne Sache, weil ich vor ihm nichts verstecken muss. Seine Füße glänzen wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Der Schmelzofen, das ist immer für Gericht ein Sinnbild. Mit anderen Worten, auch hier ist das Gericht schon, was damit anklingt. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, rechte Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Wer hat schon mal versucht, in die Sonne zu gucken? Das schafft man nicht lang. Und außerdem ist es nicht so ganz ungefährlich. Ich erinnere mich sehr gut an eine Sonnenfinsternis, wo wir dann vorher schon hier mit Schweißerbrillen oder extra Schutzbrillen uns ausgestattet hatten, wo man dann den Kindern das aufsetzen konnte. Kathi, erinnerst du dich auch noch dran? Ja, wo man dann die Sonne sehen konnte. Aber mit einem guten Lichtschutzfaktor, dass man nicht seine Augen in Gefahr bringt. So, und jetzt müsst ihr euch einfach dieses Bild nochmal vor Augen halten. Von diesem Menschensohn, der dem Johannes auf einmal vor Augen tritt, als er sich rumdreht. Und diese ganze Erscheinung. Ich glaube, eure ganze Fantasie wird nicht ausreichen, das in ein Bild zu bringen. Also, ich habe mal im Internet geguckt über diese Szene, da gab es jede Menge Maler und Leute, die sich Gedanken darum gemacht hatten, wie könnte das ausgesehen haben. Ich finde die albern. Ja? Weil ich glaube, dass das, was wir uns darunter vorstellen können, in keiner Relation zu dem steht, was da wirklich sein wird. Aber eins können wir ganz sicher wissen. Der Johannes, der den Herrn Jesus kannte, der fiel wie tot vor seinen Füßen nieder. Der war so erschlagen von diesem Anblick, und das, obwohl er Jesus ja schon gesehen hatte, obwohl er ja genau wusste, wer Jesus Christus ist. Mit dem hatte er 3 Jahre zugebracht, mit dem war er ja sein Lieblingsjünger. Und hier, als er Jesus in seinem Herrlichkeit, in seinem Herrschungs- oder Herrschergewand und Leib sieht, da kann er einfach nur vor Gott wie tot oder vor ihm wie tot vor den Füßen niederfallen. Ich glaube, wir Menschen halten das nicht aus, diese Herrlichkeit zu sehen. Und trotzdem, dann kommt der Herr und legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Damit hat er sich sehr deutlich identifiziert. Ja, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Das ist der Herr Jesus Christus, der dem Johannes die Hand auflegt und ihm sagt, fürchte dich nicht. Dann sagt Jesus weiter, du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart. Anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Und auf diesem Grund steht die Offenbarung. Das ist genau das, wo wir uns heute auch sicher sein können. Ja, es betrifft vieles die Gegenwart. Das war damals für diese Gemeinden. Aber anderes wird erst später geschehen, wenn Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Aber dazwischen dürfen wir trotzdem sehr viel auch von dem lernen, was in diesen 7-Sendschreiben an die damaligen Gemeinden gesagt wurde. Ja? Und Jesus sagt dann, ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den 7 Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und was die 7 goldenen Leuchter bedeuten. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden selbst. Hier oben steht der 7-armige Leuchter. Ich weiß nicht, ob es so ein 7-armiger Leuchter gewesen ist oder ob es 7 einzelne Leuchter gewesen sind. Spielt aber auch keine Rolle. Wichtig ist, es geht jetzt hier darum, dass wir an diese Gemeinden damals Worte lesen können, die Jesus dem Johannes gesagt hat oder gezeigt hat. Und wir dürfen heute als Gemeinschaft Gredenbach darauf hören, dürfen gucken, wo sind wir denn betroffen? Und von daher gibt es nächste Woche die Fortsetzung. Da geht es nämlich an die Gemeinde in Ephesus in diesem Sendschreiben. Und diese Gemeinde in Ephesus, da kommt eine Überschrift, wenn ich das richtig interpretiere, rüber. Die erste Liebe. Wie ist das mit der ersten Liebe? Habe ich diese erste Liebe verlassen? Lebe ich in dieser ersten Liebe? Darum wollen wir uns nächste Woche Gedanken machen und deshalb lade ich euch ganz herzlich ein, nächste Woche wieder hier zu sein. Dann mache ich damit weiter. Nächste Woche ist erstmal an Ephesus. Ja, guck mal. Wir werden uns das nächste Woche genauestens angucken. Ja. Da steht nämlich drin, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Steht in dem Vers 4. Offenbarung 2, Vers 4. Und da machen wir uns dann Gedanken drüber. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Lieber Jesus, danke, dass wir uns glücklich schätzen dürfen. Dass wir selig sein dürfen, weil wir in diesem deinem Wort lesen dürfen, weil wir es hören dürfen, weil wir uns als deine Knechte, als die, die darauf hören, darauf einlassen dürfen. Ja, danke, dass du in dieser Offenbarung Trost gibst an die, die verfolgt werden und dass du uns einfach eine Perspektive gibst, dass du uns zeigst, in welche herrliche Welt wir aufbrechen dürfen. Danke, dass wir hier nur in dieser Zwischenstation sein dürfen und dass wir aber schon voller Freude darauf warten dürfen, dass du wiederkommst, dass du derjenige bist, der alles in der Hand hat und dass wir dir die Ehre geben dürfen. Schenke, dass wir dieses Buch der Offenbarung, wenn wir jetzt da rein lesen und dass wir, wenn wir es betrachten, dass wir für uns immer mehr verstehen, wer du bist und wie wir dir die Ehre geben können. Und so segne du diese ganze Zeit, die auch jetzt vor uns liegt. Amen.